Liebe Freunde, ich habe mal einen Film gesehen, der hieß Meine Tage mit Pierre, meine Nächte mit Jacqueline. Und das ging da um Missverständnisse und Streit und Tränen und Trennung und Krach. Also es war ein Liebesfilm. Und im ersten Teil, da wird die Story erzählt vom Standpunkt der Frau aus gesehen. Und auf einmal geht ein zweiter Teil los und da fängt die ganze Geschichte nochmal von vorne an und wird nochmal gezeigt, aber jetzt vom Standpunkt des Mannes aus gesehen. Also zweimal die gleiche Geschichte, aber zwei verschiedene Standpunkte. Wir machen es heute Abend mal genauso. Ich erzähle euch heute die gleiche Geschichte, die ich euch das letzte Mal erzählt habe. Da habe ich euch von dem jungen Mann erzählt, der von zu Hause abhaut. Steht in der Bibel, Lukas-Evangelium, Kapitel 15, unter der Überschrift Der verlorene Sohn. Und heute erzähle ich euch die gleiche Geschichte nochmal, aber sozusagen vom Standpunkt des Vaters aus gesehen. Überschrift Der verliebte Vater. Nun weiß ich natürlich, dass das riskant ist, vor so vielen jungen Menschen das Wort Vater auszusprechen. Denn die meisten von euch, die denken natürlich an das Exemplar, was sie zu Hause haben. Und was ihr da denkt, kann ich mir schon denken. Denn was ist der Durchschnittsvater? Das ist der alte Muffel, der immer bei allem dagegen ist. Immer meckert, immer nölt, immer verbietet. Der mit seinen Erfahrungen pranzt und mit dem Gelde geizt. Den man nie stören darf, der nie Zeit hat. Und dessen drei Lieblingssätze lauten, erstens, ich bin auch mal jung gewesen. Zweitens, als wir so jung waren wie ihr, da haben wir uns das nicht erlauben dürfen. Und drittens, ich möchte endlich mal meine Ruhe haben. Manche, die kennen ihren Vater überhaupt nur als ein saufendes Etwas. Mir hat mal einer erzählt, die sagt, der Vater ist immer auf Arbeit. Wenn er zu Hause kommt, da liegt er wie so ein Faultier auf dem Sofa. Lässt ein paar Bierchen rein, lässt sich von der Mutter bedienen und dann gibt es zwischen den beiden Krach. Ja, so ist das in tausenden Familien, aber warum ist es denn so? Die beiden haben sich da auch mal lieb gehabt. Aber die haben ihre Liebe im Lauf des Lebens verbraucht und die brauchten neue. Zum Beispiel deine. Wie wäre denn das, wenn du nicht einfach immer nur für dich was erwarten würdest? Sondern wenn du mal anfängst zu begreifen, dass zum Beispiel deine Eltern auch Erwartungen an dich haben. Du verlangst von aller Welt, vor allem von deinen Eltern, dass die eingehen auf deine Launen und deine Probleme. Und dass sie Rücksicht auf dich nehmen. Das Gleiche erwarten die Eltern von dir. Also zurück zu unserer Geschichte. Da ist ein Vater, der hat mit seinem Sohn keine Probleme. Zwischen den beiden gibt's keine Nervereien, keinen Streit. Zwischen den beiden ist alles vollkommen okay. Und da kannst du dir ja vorstellen, wie geschockt der Vater ist, als der Sohn eines Tages bei ihm erscheint und ihm eiskalt eröffnet und sagt, ich gehe. Mich kotzt hier die Rolle des braven Söhnchens an. Nicht, dass ich was gegen dich im Prinzip hätte, aber mir hängt das hier alles im Hals raus. Ich fühle mich hier frustriert. Eingeengt, ich möchte meine Freiheit haben, ich möchte mich selbst verwirklichen. Und dazu brauche ich allerdings ein paar Mäuse. Und dann schlage ich dir vor, du zahlst mir jetzt auf der Stelle mein Erbe aus. Erstens steht mir das ja rechtmäßig sowieso zu. Und zweitens ist es ja im Prinzip egal, ob du den Kies nur gleich auspackst oder ob ich ihn erst kriege, wenn du über den Jordan bist. Also sei kein Frosch und reich mal ein paar Bündel mit den großen blauen Scheinen rüber. Jeder andere Vater hätte in diesem Moment einen Tobsuchts- oder einen Schlaganfall gekriegt. Jeder andere hätte den großen Briefbeschwerer seinem Herrn Sohn an den Nischel geschmissen oder den Kerl überhaupt rausgeschmissen. Jeder andere Vater hätte in diesem Moment eine Diskussion angefangen. Aber mein lieber Junge, was passt dir denn nicht? Ich tue doch alles für dich. Und ich bin auch bereit, das Taschengeld zu erhöhen. Aber warum denn gleich so radikal? Warum denn gleich fortgehen? Oder so die ironische, die drohende Tour, wo es dann heißt, du und selbstständig, dass ich nicht lache. Das geht schief, das kann ich ja jetzt schon sagen, dass du das nicht alleine packst. Aber wenn du unbedingt willst, bitte, wenn du gehen willst, geh. Aber dann merke dir, dann brauchst du gar nicht mehr wiederzukommen. Dann sind wir geschiedene Leute. Oder die beleidigte Leberwurst, wo es dann heißt,
Das hat man nur davon.
Da schuftet man ein Leben lang für die Kinder. Man verzichtet auf alles. Man steckt den vorne und hinten rein. Und was ist der Dank? Es passt dem Herrn so nicht. Womit habe ich das verdient? Wie kannst du mir das antun? So reagieren normalerweise Väter. Der Vater in unserer Geschichte, der reagiert ganz anders. Wortlos steht er auf, schließt den Kassenschrank auf, holt die Geldbündel raus, zählt das Geld ab und blättert dem Sohn die Scheine schweigend auf den Tisch. Der sagt kein einziges Wort. Keine Bitte, keine Frage, kein Vorwurf, keine Drohung, keine Szene, nichts. Der gibt nach. So einen Vater möchte ich auch mal haben, wird mancher von euch denken. Ja, hast du doch. Mit dem Vater, von dem ich euch hier erzähle, ist ja Gott gemeint. Und Gott ist auch dein Vater. Und hast du dir schon mal überlegt, was du von dem jetzt schon alles geerbt hast? Der hat dir alles gegeben, was du zum Leben brauchst. Dein Leben, deine Gesundheit, deine Körperkräfte, dein Verstand. Überhaupt alles, was du hast und was du bist, hast du von Gott. Nicht ein einziges Haar auf deiner Rübe hast du selber gemacht. Nicht eine einzige deiner Gehirnwindung hast du selber gemacht. Die Frage ist nur, was machst du denn mit dem allen, was du von Gott bekommen hast? Machst du so wie der junge Mann in der Geschichte, der von seinem Vater Geld anfordert und annimmt, als ob das selbstverständlich wäre, der sich noch nicht mal dafür bedankt? Der sahnt bei seinem alten Herrn ab, stopft sich die Scheine in die Taschen, brennt sich mit einem neuen 10-Mark-Schein eine Peter-Stuyvesant an und dann dampft er ab in die große, weite Welt. Nach seinem Vater sieht er sich nicht ein einziges Mal um. Der hat sich für ihn erledigt. Den hat er im wahrsten Sinn des Wortes hinter sich. So wie viele von euch sagen, Gott, also den habe ich hinter mir. Ich bin erwachsen, ich bin mündig, ich bin wissenschaftlich gebildet. Und diese primitiv kindliche Vorstellung von einem Gott, die hat sich für mich erledigt. Ja, aber du hast dich doch deswegen nicht für Gott erledigt, sondern der liebt dich immer noch. So wie der Vater in unserer Geschichte seinen Sohn immer noch liebt. Auch dann, als der dem den Rücken zudreht. Dann erst recht. Ich stelle mir vor, wie der Vater in der Haustür steht und seinen Sohn davonlaufen sieht. Und da laufen dem vielleicht die Tränen die Augen runter. Und er guckt dem nach. Und er schweigt. Wenn dieser Vater Gott ist, da ist ja die Frage, warum schweigt der eigentlich? Warum macht er nicht wenigstens den Versuch, den Jungen zurückzurufen? Der Vater, also Gott, ist doch allwissend. Der weiß doch ganz genau, dass sein Sohn jetzt volles Rohr in sein Unglück reinmarschiert. Wie kann der das zulassen? Kann er, muss er das denn nicht verhindern? Er ist doch allmächtig. Warum verbietet Gott nicht einfach? Warum wendet Gott keinen Zwang an? Weil Gott die Freiheit genauso liebt wie du. Und weil er dich liebt. Und weil er möchte, dass du ihn liebst. Und Liebe, die kann man nun mal nicht erzwingen. Und deshalb kann Gott auch keinen Menschen zwingen. Sondern wenn einer nicht mit ihm leben will, dann kann Gott ihn nur laufen lassen. Gott will aber nicht, dass du davonläufst, sondern dass du mit ihm lebst und ihn liebst. Und deshalb ist Gott nicht so dumm, dass er dir als ein Diktator begegnet mit Zwangsmaßnahmen, sondern als Vater. Er kann nur um dich werben, er kann nur auf dich warten, dass du freiwillig zu ihm kommst, ohne Zwang. Zwang entwürdigt den Menschen. Und Gott respektiert deine Menschenwürde, indem er dir die Freiheit der Entscheidung lässt. Auch dann, wenn du ihm den Rücken zukehrst und wenn du seine Liebe verschmähst. Kannst du dich noch erinnern an die Tage, und manche von euch stecken vielleicht mitten in der Situation drin. Als du hemmungslos verliebt warst in irgendjemand anderen und der hat deine Liebe nicht erwidert. Als du hemmungslos verknallt warst in irgendeinen Menschen und der beachtet dich einfach nicht. Wer durch sowas durchgeht, dem zerreißt er das Herz. So ist es, da weißt du jetzt mal, wie es Gott geht, wenn er dich sieht. Welchen Schmerz Gott empfindet, wenn du seine Liebe nicht erwiderst. Es dreht Gott das Herz im Leibe rum, wenn er dich durchs Leben laufen sieht und du ihm die kalte Schulter zeigst. Und ohne ihn lebst, da brauchst du noch gar nicht mal irgendwas Besonderes gegen ihn zu tun. Dein polizeiliches Führungszeugnis, das kann einwandfrei sein. Du bist vielleicht ein gebildeter, ein hochstehender, ein moralisch hochstehender, ein guter Mensch. Und trotzdem bist du ein Sünder, einer, der Gott wehtut. Die eigentliche Sünde besteht nicht darin, dass man mal irgendwo eine Lüge sagt oder so. Das ist auch Sünde. Aber das ist ja die Folge einer Einstellung. Und die eigentliche Sünde ist die Einstellung des Menschen. Ich brauche keinen Gott. Ich bestimme mein Leben selber. Ich weiß, was gut und richtig ist. Und der interessiert mich nicht. Ich brauche ihn nicht. Verstehst du, Gottes Liebesangebot zu verschmähen, indem du einfach sagst, interessiert mich gar nicht. Das ist Sünde. Und damit tust du Gott weh. Gott ist doch nicht ein Klotz oder ein Gesetz oder irgend sowas, sondern er ist ein Vater, der ein Herz hat, das Schmerz empfindet. Ich war mal unterwegs mit dem Jörg Swoboda, da haben wir eine Jugendwoche gehabt, oben an der Küste in Schwerin. Und eines Tages musste der unbedingt zu einer angeblich ganz wichtigen Sitzung nach Berlin fahren. Ein paar hundert Kilometer hin und zurück. Als er abends dann ankam, hat er mir kein Wort von dieser angeblich so wichtigen Sitzung erzählt. Aber er hat mir abends erzählt, dass er mit seinem kleinen Sohn eine Auseinandersetzung hatte und dass er dem da ein paar Ohrfeigen geben musste oder was weiß ich. Als der Jörg mir das erzählt hat, da lag der Kleine längst in Berlin in seinem Bettchen und schlief. Für den war die Sache erledigt. Aber das Herz des Vaters, verstehst du, das Herz des Vaters, das war noch unruhig über diese Geschichte, dass es mit dem Sohn Zoff gegeben hatte. Und so ist das mit Gott auch. Du lebst vielleicht ganz glücklich und zufrieden und ahnst gar nicht, dass du Gott wehtust. Einfach dadurch, dass du seine Liebe verschmähst, dass du dein Leben lebst, als ob das selbstverständlich wäre, indem du dich zum Beispiel nie bei ihm bedankst dafür, dass du lebst und dass du gesund bist. Undankbarkeit ist eine Sünde, sagt die Bibel. Vorhin im Gottesdienst, da waren ja so ein paar Behinderte im Rollstuhl hier drin. Wann hast du dich das letzte Mal bedankt dafür, dass du gesund bist und nicht im Rollstuhl fahren musst? Du kannst auf zwei Beinen hier rein und wieder rausgehen. Du kannst die Sonne sehen, du kannst die Blumen riechen, du kannst die herrliche Natur wahrnehmen. Du hast alle Sinne von Gott bekommen. Und wann hast du dich dafür bedankt? Die Sünde des jungen Mannes in unserer Geschichte, die geht doch nicht damit los, dass er das empfangene Geld zum Fenster rausschmeißt. Sondern als er das Geld verlangt, als ob er ein Recht darauf hätte und als ob er damit machen könnte, was er will. Der hat nämlich eins vergessen. Alles, was er hat, das hat er ja von seinem Vater. Sein Leben, sein Körper, seine kultivierten Klamotten, sein schönes Essen. Es handelt sich dabei ja durchweg um an sich gute Dinge. Ich meine, schöne Klamotten, schönes Essen, schöner Körper, ist ja nichts dagegen zu sagen. Aber diese an und für sich guten Dinge, die sind es ja gerade, die ihm schließlich zum Verderben werden. Denn er gebraucht sie bloß noch für sich und nicht mehr in der Verantwortung gegenüber dem Vater. Der Geschlechtstrieb, den Gott in dich reingelegt hat, ist ja an sich etwas Gutes. Aber wenn du ihn gebrauchst, ohne die Gebrauchsanweisung Gottes zu benutzen, dann machst du dich und andere unglücklich. Es ist ja eine der genialsten Ideen, die Gott gehabt hat, dass er dem Menschen das Geschenk der Sexualität gegeben hat. Und ich finde, wenn einer sowas Geniales erfunden hat, da sollte man ihm auch zutrauen, dass die Gebrauchsanweisung, die er dazu gegeben hat, auch genial ist. Und die Gebrauchsanweisung Gottes lautet ja, Sex gehört nicht vor der Ehe, nicht neben der Ehe, sondern in die Ehe. Und normalerweise sind wir ja auch als vernünftige Menschen so, dass wir die Gebrauchsanweisung von jemandem beachten, wenn wir uns eine Waschmaschine oder ein paar Schlittschuhe kaufen. Das wäre ja sinnlos, dem Erfinder der Schlittschuhe zu unterjubeln, dass das grausam ist von ihm, weil er sagt, warte mit dem Schlittschuhlaufen, bis das Eis fest gefroren ist, bis es Winter ist. Also wer dann sagt, ja, da müsste ich ja bis zum Winter enthaltsam leben, sowas ist ja grausam, der hat ein ganz unvernünftiges Argument. Du musst warten, bis das Eis fest und gefroren ist, weil du nämlich sonst einbrichst. Und Frühlingsgefühle, die sind noch keine Grundlage für Sex. Warte, bis eure Beziehung fest und tragfähig geworden ist. Oder der Körper, den Gott dir gegeben hat, ist ja an sich was Gutes. Aber wenn du denkst, du kannst mit deinem Körper machen, was du willst, zum Beispiel als Sportler, da bist du im Irrtum. Wisst ihr denn nicht, sagt die Bibel, wisst ihr denn nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist? Ein Tempel, nicht ein Tümpel. Oder die Begabung, die Gott dir gegeben hat. Du kannst vielleicht wunderbar Gitarre spielen. Ist ja an sich was Gutes. Wenn du diese Gabe nur dazu benutzt, um dir einen Namen und Geld zu machen und dich von Massen beklatschen zu lassen, da wirst du zum arroganten und eitlen Angeber. Das Geld, was du hast, das ist ja an sich etwas Gutes. Wenn du dein Geld nur dazu benutzt, um dir selber ein schönes Leben zu machen, da wirst du am Schluss ein unbarmherziger und geiziger Hund. Das Haus, was du dir mit deiner Frau baust, ist ja an sich etwas Wunderschönes und Gutes. Wenn du es nur für dich baust und wenn du es nicht öffnest für andere Menschen und für die Gemeinde, da wirst du mit deiner Frau in dieser Falle verschimmeln. Die Schönheit, die Gott dir gegeben hat, ist ja an sich etwas Gutes. Und wenn du sie nur dazu gebrauchst, möglichst viele Männer zu verführen, da verführt dich deine eigene Schönheit zum Größenwahn. Unsere Selbstbewunderung, unsere Selbstüberschätzung. Und was machst du, wenn deine Schönheit verblüht und du alt wirst? Ja, du siehst alt aus. Wenn die Frauen verblühen, verduften die Männer. Und dann hat es keinen Zweck mehr, in den Schönheitssalon zu rennen. Treffen sich zwei Frauen auf der Straße. Sagt die eine, na, guten Tag, wie geht's? Ach, mir geht's gut, sagt die andere. Ich komme gerade aus dem Schönheitssalon. Na und, sagt die andere, bist du nicht dran gekommen? Ein Mädchen, das an jedem Finger 10 Kerle hat, hat am Schluss meistens keinen einzigen, der um die ganze Hand anhält. So ging's dem jungen Mann in unserer Geschichte. Am Schluss hat er keinen einzigen mehr, der zu ihm hält. Und nachdem er sich nur in der Gesellschaft von lockeren Vögeln und leckeren Betthasen rumgetrieben hat, da landet er am Schluss in der Gesellschaft von Schweinen. Ich habe es euch erzählt, er hat den Beruf eines Schweinehirts übernehmen müssen. Die Trennung vom Vater hat ihm kein Glück gebracht. Und diese bittere Erfahrung, die hätte er sich ja ersparen können, wenn er beim Vater geblieben wäre. Mir hat mal einer gesagt, eigentlich war das doch von dem jungen Mann ganz richtig, was er getan hat. Dass er mal zu Hause abgehauen ist. Man muss doch schließlich im Leben seine Erfahrung machen. Um mitreden zu können, muss man da erstmal alles mitgemacht haben. Was heißt hier, man muss alles mitgemacht haben? Musst du erst einen Krieg mitgemacht haben, um zu erfahren, dass, wie furchtbar das ist? Hat irgendeiner von euch schon mal eine Flasche Rizinusöl ausgesoffen, um hinterher persönlich bezeugen zu können, dass man da einen Durchmarsch kriegt? Das ist doch Quatsch, sowas. Mir hat mal ein junger Mann erzählt, der stand auf diesem Standpunkt, man muss Lebenserfahrung sammeln und alles mitmachen. Hat er mir erzählt, was er alles mitgemacht hat. Auch im Bordell, hat er ganz stolz gesagt, auch im Bordell bin ich gewesen. Nur was der so stolz als Lebenserfahrung sammeln bezeichnet hat, das bezeichnet die Bibel ganz schlicht und einfach als Sünde. Und als der junge Mann aus unserer Geschichte nach Hause kommt, nachdem er sein Geld in Bordells und Kneipen vertan hat, da sagt er nicht, jetzt habe ich alles mitgemacht und jetzt bin ich ein kluger und gebildeter und reifer Mensch geworden. Sondern er sagt, ich bin ein Idiot, ein Sünder, bin ich kaputt, habe ich mich gemacht. Und er kommt zu seinem Vater doch nicht mit den stolzen Worten und sagt, guck mal an, Vater, ich habe ohne dich Erfahrung gesammelt. Und jetzt bekommst du einen gebildeten, gereiften Sohn zurück. Sondern er kommt mit den Worten an, ich habe gegen dich gesündigt und ich bin es ja gar nicht mehr wert, dein Sohn zu sein. Und du stellst dich mal diesen jungen Mann vor, wie der nach diesem Leben wieder nach Hause zu seinem Vater zurückkommt. Zerlumpt und zerludert und ausgepumpt. Ein menschliches Wrack, das Gesicht von Gier und Sorgen zerfurcht. Der ganze Kerl stinkt und verdreckt und überhaupt nicht mehr wiederzuerkennen. So kommt er in sein Heimatdorf. Und niemand sieht diesem Landstreicher an, dass er der Sohn des Vaters ist. So sehr hat die Sünde ihn entstellt. Und ich frage dich, sieht man denn dir eigentlich noch an, dass du ein Kind Gottes bist? Du bist doch geschaffen als Gottes Ebenbild. Das heißt, Gott hat dich in diese Welt gestellt und du sollst wie so ein Spiegel die Eigenschaften Gottes in diese Welt hineinspiegeln. Güte, Ehrlichkeit, Treue, Freundlichkeit, Verlässlichkeit, Wahrhaftigkeit, Reinheit. Sind das die Kennzeichen deines Lebens? Oder bist du gekennzeichnet durch Sturheit und Egoismus und Unzuverlässigkeit, Rechthaberei, Streitsucht und sowas? Vielleicht ist es noch schlimmer. Vielleicht sagen die Leute von dir, das ist ein widerlicher Kerl. Der ist ein Schläger, diese Flitschen. Der ist ein Säufer, ein unzuverlässiger Kollege. Vielleicht sagen deine eigenen Eltern von dir, dass du ein Versager bist. Ein Schandfleck für die ganze Familie. Und selbst wenn sie damit recht haben, dann sage ich dir im Namen Gottes, Gott sieht in dir sein Kind. Hinter dem von der Sünde gekennzeichneten Gesicht von euch Mädchen, die ihr schon durch so viele Hände gegangen seid, da sieht doch Gott, dass ihr euch nach Reinheit sehnt und Treue und Geborgenheit. Und hinter der lässigen Miene von euch Jungs, die hier reingeschwankt kommt wie Bud Spencer und so tut, als ob euch nichts im Leben umhauen könnte, da sieht doch Gott, dass ihr ein Herz habt, das verwundbar ist und das sich nach Liebe sehnt. Leute, vor Gott braucht ihr doch kein Theater zu machen, so wie wir es gewöhnt sind, das vor den Menschen aufzuführen. Ihr könnt zu Gott so kommen, wie ihr seid. Mit eurer Schuld. Und der wird euch nicht rausfeuern. Als der junge Mann auf den Hof seines Vaters geschlichen kommt, da erkennt keiner, wer hinter diesem Gesicht steckt. Aber der Vater erkennt ihn und durch dieses ausgebrannte Gesicht hindurch, da entdeckt er dahinter das Gesicht seines geliebten Sohnes. Und jetzt stellt der Vater sich nicht an die Haustüre und reibt sich die Hände und sagt, jetzt kommt er an, dieser Gammler, aber jetzt werde ich ihn mal zusammenstauchen. Und er stellt mit ihm kein Verhör an und sagt, wie siehst denn du überhaupt aus? Wo kommst denn du her? Wo ist denn das ganze Geld? Er unterzieht ihn keiner Gehirnwäsche, keine Vorwürfe, keine Szene, keine Frage. Kein Wort. Er schweigt. Und das ist das, was mich an dieser Geschichte von dem verliebten Vater am meisten beeindruckt. In der ganzen langen Geschichte, über die ich nun schon zum zweiten Mal hier predige, da spricht der Vater nicht ein einziges Wort. Und erst jetzt, am Schluss, nachdem er dem Jungen entgegengelaufen ist, nachdem er die Arme ausgebreitet und ihn geküsst hat, da sagt er was. Und sagt, dieser junge Mann hier, das ist mein Sohn. Der war verloren und jetzt ist er wiedergefunden. Der war tot und jetzt lebt er wieder. Und dann sagt er, Junge, komm rein, jetzt wird gefeiert. Siehst du, das ist Vergebung. Das ist Gott. Gott nölt nicht. Und der lappt dich nicht voll, wenn du mit deiner Schuld vor ihn hintrittst. Der wartet ja nur darauf, dass du mit deiner Schuld kommst und sie ihm gibst, damit er dir vergeben kann, damit er dir ein neues Leben geben kann. Geh mal irgendwo anders in dieser Welt hin und erzähle den Leuten, was in deinem Leben alles schiefgelaufen ist. Und du weißt genau, was dann passiert. Da bist du der Ausgeschlossene und der Dumme. Wenn du zu Gott kommst mit deiner Schuld, wirst du weder ausgelacht, noch verspottet, noch fertig gemacht, sondern wirst du angenommen, da wird dir deine Schuld vergeben, weil das eine Stelle ist, weil das dort einer ist, der dich liebt. Der, der am Kreuz seinen eigenen Mördern vergeben hat, nur der vergibt auch dir, egal was du gemacht hast. Und deshalb bitte ich dich heute Abend, anstelle von Christus, der mit ausgebreiteten Armen am Kreuz hing, ich bitte dich, lasst euch versöhnen mit Gott. Mensch, wie viel Schuld und wie viel Schutt hat sich auf dem Bauplatz deines jungen Lebens schon angesammelt? Gottes Vergebung, das ist wie so eine Planierraupe, die das alles beiseite schiebt. Ich erzähle euch jetzt noch eine Geschichte, die auch in dem Buch steht, was der Rainer vorhin erwähnt hat. Vor vielen Jahren, das war noch vor der Wende, da haben wir in einem Gottesdienst das Lied gesungen, was wir vorhin vor der Predigt gesungen haben. Gott ist ja dein Vater. Du bist Gottes Liebe. Er verliert dich nicht. Und da ist in dem Gottesdienst, entweder hier oder war das irgendwo anders, ein Mädchen gewesen, die hat den Liedzettel mitgenommen, wo dieses Lied drauf stand. Und die ist dann genauso abgerutscht wie der verlorene Sohn, von dem ich ihr erzählt habe. Die ist nach dem Westen abgehauen um die Wendezeit und hat gedacht, sie kann das große Geld machen. Und sie ist gelandet als Prostituierte auf dem Strich. Und jeden Abend, wenn sie nach Hause kam, in ihr Hotelzimmer, jeden Morgen, und wenn sie den ganzen Mist hinter sich hatte, hat sie ihre Handtasche aufgemacht und hat diesen Liedzettel rausgeholt, diesen zerknitterten alten Liedzettel, den sie jahrelang mit sich rumgeschleppt hat, und hat dieses Lied gelesen. Du bist Gottes Liebe auf den ersten Blick. Er sorgt für dein Leben, dass es nicht zerbricht. Gott ist ja dein Vater. Vater hat dich lieb. Und das hat sie gelesen, immer wieder. Und eines Tages hat sie sich gesagt, wenn das hier stimmt, dann will ich das jetzt erleben und beim Wort nehmen. Und da ist er aus ihrer Wohnung raus und ist zu Christen gegangen, die sie mal auf dem Bahnhof irgendwo gesehen hat. Und hat Anschluss an Christen gefunden, hat ein Leben als Gotteskind angefangen. Du musst ja noch nicht so tief gesunken sein wie die als Prostituierte oder irgend sowas. Aber es ist ja ganz egal, wie weit du dich von Gott entfernt hast und wie kaputt du dich in deinem Leben inzwischen schon gemacht hast. Du kannst auf alle Fälle heimkommen.